ARD.
Wir haben schon Ugrupowanie, które...
Ich weiß, dass die Partei gewonnen hat, die mal Angela Merkel vertreten hat.
Wir sehen, was in Deutschland passiert ist, wo eine deutlich pro-russische Kraft, die AfD, in ihrem Programm eine Wiederbelebung der Beziehungen mit Russland stehen hat.
Von polnischer Seite sind Entscheidungen gefallen und in Deutschland sind keine Entscheidungen gefallen.
In Polen.
Vitam, schön, dass ihr dabei seid. In Polen, diesmal wieder in gewohnter Besetzung. Martin ist zurück aus dem Urlaub.
Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Polen-Corris. Und ihr hört den Podcast aus dem Studio Warschau. Wir blicken mit euch zusammen alle zwei Wochen auf das, was hier in Polen die Menschen bewegt. Wie sich das Land verändert, nachdem die rechtspopulistische Regierung der PiS vor anderthalb Jahren abgewählt wurde.
Heute schauen wir aus Polen rüber nach Deutschland. Denn auch da hat es eine Wahl gegeben, der demnächst ein Regierungswechsel folgen wird. Und das hat auch Folgen für Polen.
So viel sei schon mal verraten. Friedrich Merz war der Wunschkandidat der polnischen Regierung von Donald Tusk. Warum und ob es jetzt mit Merz echten Aufbruch in den deutsch-polnischen Beziehungen geben wird, das wollen wir heute klären.
Wir sprechen auch darüber, wie hier in Polen das starke Ergebnis der rechtspopulistischen AfD wahrgenommen wird und warum das der rechtspopulistischen PiS nicht gefällt.
Alle Folgen von In Polen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns immer über Likes und Abos und natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Na dann, herzliche Grüße nach Polen. Sorry, das Wortspiel musste einfach sein.
In Polen, Kapitel 39. Herzliche Grüße nach Polen.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen in der Bierhalle.
In Warschau.
Ja, genau, in der Bierhalle in Warschau, das muss man ja dazu sagen. Kommt man ja auch nicht drauf. Ja,
wir haben gedacht, wir müssen über die Bundestagswahl sprechen.
Absolut.
Und den polnischen Blick auf die Bundestagswahl. Aber das geht ja jetzt nicht, wenn man polnisch essen geht. Nee. Also haben wir den klischee-deutschesten Ort in Warschau gesucht.
Und gefunden. Eine Bierhalle mit bayerischen Tischdecken.
Also die Bierhalle heißt Bierhalle auf Deutsch.
Ach so, ja,
es
genau.
Steht draußen das deutsche Wort Bierhalle dran. An der Wand sind so Sinnsprüche.
Aber auf Polnisch.
So, wenn dir warm ist und sich der Kopf dreht, dann trink Bier.
Ja, und du siehst halt so feiste Menschen.
Feiste Figuren.
Feiste Figuren, die Bierkrüge schwingen und Würste vor sich haben.
Und was gibt's zu essen? Du hast das deutscheste aller deutschen Gerichte hier genommen.
Mach dich ruhig lustig, aber ich stehe halt vor der Herausforderung, hier in so einem deutschen, urdeutschen Restaurant irgendwas ohne Fleisch zu finden. So.
Und?
Glücklicherweise gibt's Tortilla.
Vegetortilla.
Ich habe noch einen Apfelstrudel bestellt.
Okay?
Ja. So, jetzt kommst du, Martin. Ja, ich weiß. An dich kommt keiner ran, aber ehrlich gesagt, ich möchte das auch nicht.
Ja, ich mache das jetzt mal hier fürs Konzept. Passend zum urigen Ambiente hier zwischen Mauerwänden und so Braukesseln. Aber ich weiß nicht mal.
Die brauen selber. Die haben so eine Microbrewery hier drin. Mhm.
Ich habe jedenfalls eine Schweinshaxe.
Das sieht wirklich krass aus. Es ist einfach riesengroß.
Klumpenfleisch.
Mit Knochen noch dran und dieser Fetthaut obendrauf. Und zart wie Butter.
Mhm. Ist tatsächlich sehr, sehr gut.
So ganz ohne polnische Kulinarik kommen wir natürlich nicht aus. Deswegen gibt es natürlich auch heute einen Herbata Zimowa. Der übrigens dafür, dass das hier eine Bierhalle ist, ziemlich gut ist.
So ein bisschen Frevel, ne? So ein Tee in der Bierhalle.
Ja.
Also diese Bundestagswahl. Wie hast du das wahrgenommen? War das ein wichtiges Thema hier?
Ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, dass es kam mir nicht so wichtig vor, interessanterweise. Also es gab so ein paar im Vorfeld, also aber auch wenig im Vorfeld in den polnischen Medien. Und das Erstaunlichste fand ich einfach der Tag danach oder auch der Abend. Also es gab ja extrem wenig Reaktionen auf dieses Wahlergebnis. Und das hat mich wirklich erstaunt. Also bis Montagabend, 24 Stunden, hat Donald Tusk gebraucht, um Friedrich Merz mal so eine offizielle Gratulation rüberzuschieben.
Aber dann auch eine ganz nette, finde ich. Was er geschrieben hat, darüber reden wir später. Wir arbeiten uns erstmal langsam an die Wahl ran. Aber ja, mir ging es auch so, dass wir kriegen ja dann diese Anfragen von den Redaktionen der ARD in Deutschland. Ja, wie ist denn jetzt das Gespräch da in Polen? Was sagt denn die Öffentlichkeit über die Bundestagswahl? Nischt. Der Ukraine-Krieg läuft weiter, hat sich der erweiterte Angriff zum dritten Mal gejährt. Mit Donald Trump im Weißen Haus Wie Steve Bannon ja vorher gesagt hatte, they flood the zone. Es gibt jeden Tag neue irre Meldungen, was natürlich auch hier in Polen die Medienberichterstattung dominiert. Gleichzeitig läuft hier der Präsidentschaftswahlkampf. Also da war viel anderes oder waren viele andere Themen, über die gesprochen wurde. Wenn man sich dann angefangen hat, so ein bisschen umzuhören, dann würde ich sagen, haben wir doch schon gemerkt, dass natürlich die Leute, die es beschäftigt, die mit Politik zu tun haben, die auch gerade die deutsch-polnischen Beziehungen beobachten, für die war das natürlich ein großes Thema und die haben sich auch viele Gedanken gemacht.
Der Hauptgedanke war, dass es einen Wechsel geben wird in Deutschland an der Regierungsspitze und das war, glaube ich, für die Polen hier ziemlich wichtig.
Ich habe mich kurz vor der Wahl mit Agnieszka Wada-Konefau getroffen. Die war hier in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal zu hören. Das ist die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Institutes. Ja, sie hat die Bilanz von Olaf Scholz in den deutsch-polnischen Beziehungen, wie soll ich sagen, nicht beschönt.
Die Chemie zwischen Scholz und Tusk hat gar nicht funktioniert. Auch die Probleme, die deutsch-polnisch früher da waren, sind geblieben. Sie wurden nicht gelöst, aber auch einfach, es gibt verschiedene Themen, die Polen und Deutschland trennen. Das wird auch so bleiben, aber Scholz und Tusk konnten sie irgendwie gemeinsam nicht lösen.
Wollen wir da kurz mal auf die Themen eingehen?
Es sind vor allem die Grenzkontrollen. An der deutschen Grenze, der Vorwurf der polnischen Regierung, ganz konkret auch von Donald Tusk, war, dass die Deutschen eigentlich damit das Schengen-System kaputt machen, statt sich gemeinschaftlich um die Sicherung der europäischen Außengrenze aus polnischer Perspektive natürlich vor allem die Ostgrenze zu kümmern.
Das andere Thema ist eben das Thema Reparation. Auch da parteiübergreifend Konsens in Polen, da muss noch was kommen. Also wir nennen es halt nicht, sie nennen es nicht Reparation, aber irgendeine Form von Wiedergutmachung. Und da hat Scholz ja gar nicht geliefert. Wir erinnern uns an diese Regierungskonsultation letztes Jahr im Juli, waren die, glaube ich.
Könnt ihr nachhören in der Folge Scholz-Sowanie.
Scholz-Sowanie, genau.
Jetzt ist aber auch sowohl der Opposition als auch der Regierung hier klar, dass auch Friedrich Merz nicht anrufen wird und sagen wird, könnt ihr eure IBAN mal schicken, dass wir das Geld überweisen. Das wird auch mit der CDU nicht passieren.
Nee, genau. Aber es ist halt da schon eine gewisse Hoffnung, dass irgendwas anderes vielleicht kommt.
Wir haben mit Klaus Bachmann gesprochen, das ist ein deutscher Politologe und Historiker, der hier seit Ewigkeiten schon in Polen lebt und hier auch lehrt, den wir auch schon mal im Podcast zu Gast hatten. Und der hat das mit Olaf Scholz und die Wirkung, die der Scholz'sche Politikstil hier in Polen hatte, das noch mal ein bisschen prägnanter beschrieben.
Ich meine, wir sind in einem Krieg. Ob wir das jetzt kleinreden und sagen, wir sind keine Kriegspartei, wie das in Deutschland passiert, oder ob man das bleiben lässt, ist ja egal. Und da ist von polnischer Seite sind Entscheidungen gefallen unter der PiS-Regierung, unter der jetzigen Regierung. Und in Deutschland sind keine Entscheidungen gefallen. Der Eindruck hier ist, dass tatsächlich die Ampelregierung paralysiert war und dann die Minderheitsregierung unter Scholz noch paralysierter ist. Das heißt, in Deutschland passiert nichts. Und das ist, glaube ich, das, was am schwersten wiegt.
Dass der Eindruck hier in Polen war, dass gar nichts passiert ist, das entspricht ja jetzt auch nicht der Realität.
Das stimmt, aber ich finde, man muss das doch in die Rechnung mit reinnehmen. Und das jetzt nicht vor dem Hintergrund so alternativer Fakten und gefühlsbasierter Politik, das meine ich nicht. Aber Außenpolitik, auch Innenpolitik in der Außenwirkung, muss ja irgendwie mit einrechnen, was Menschen davon mitkriegen. Was das, also ob die verstehen, was man da macht und ob das ankommt. Olaf Scholz muss sich einfach anrechnen lassen, dass in Polen der Eindruck war, Olaf Scholz macht nichts. Er wartet einfach.
Und er macht halt immer auch zu spät, ne? Das war, ist es ja auch eher genau. So. Er macht schon was, aber erst wenn er wirklich gar nicht mehr anders kann, wenn er von allen Seiten eigentlich so bedrängt wird, dass ihm eigentlich nicht alles übrig bleibt.
Also das Beispiel, was hier immer wieder einfällt, ist die Debatte um die Leopardpanzer für die Ukraine. Am Ende war es eine deutsche Entscheidung, deutsche Leopardpanzer zu liefern, aber sie kamen eben gar nicht als solche rüber, sondern der Eindruck war, Polen macht Druck, viele andere europäische Länder, die Leopardpanzer besitzen, machen Druck. Irgendwann haben die Amerikaner Druck gemacht und dann haben die Deutschen geliefert. Also ist es eigentlich nicht mehr Scholz' Entscheidung oder die Entscheidung der Bundesregierung gewesen, sondern irgendwann halt kein Widerstand mehr. Was natürlich innerhalb der Bundesregierung und auch innerhalb der deutschen Bevölkerung ganz anders gelesen wird. Also unterm Strich steht zumindest am Ende der Amtszeit von Olaf Scholz in Polen eine große Enttäuschung.
Auf mehreren Ebenen. Vor allem aber natürlich beim Thema Sicherheitspolitik. Denn da hat Polen einfach, das haben wir ja schon sehr, sehr häufig erzählt, eine komplett oder eine sehr andere Perspektive als Deutschland.
Könnt ihr nachhören, etwa in den letzten 38 Folgen. Entsprechend groß sind die Erwartungen an dann die neue deutsche Regierung. Sagt sagt nochmal Agnieszka Wada-Konefa.
Natürlich, die Nummer eins ist die Sicherheit und die Lage in der Ukraine, dass Polen natürlich Interesse hat, dass in der Ukraine Frieden herrscht, aber auch, dass Russland richtig versteht, dass es nicht möglich ist, weitere Länder anzugreifen. Die Polen fühlen sich bedroht von Russland, das ist ganz klar. Und für Polen, das ist entscheidend, wie Deutschland sich dazu positioniert in den kommenden Jahren, inwieweit Deutschland weiter Waffen an die Ukraine liefert, inwieweit Deutschland mit Russland vielleicht so Business as usual zurückkehren wird. Das ist die größte Sorge in Polen, muss ich sagen. Und natürlich, inwieweit die Amerikaner auch in Deutschland bleiben, das ist auch natürlich von der deutschen Regierung dann abhängig.
Sie hat im Gespräch mit mir was ganz Interessantes gesagt. Sie sagt, die CDU ist bis heute aus polnischer Perspektive die Merkel-Partei und wird als solche schon auch mit Nord Stream und mit der in Polen ja sehr kritisierten Migrationspolitik in Verbindung gebracht. Aber irgendwie hat das Friedrich Merz nicht geschadet.
Also wäre kein Merkelianer, also im Gegenteil.
Genau, während aber gleichzeitig die SPD als die Schröder-Partei gesehen wird. Und das ist an Olaf Scholz auch hängen geblieben. Mhm. Also zum Teil wird Scholz für Nord Stream verantwortlich gemacht. Und das, was sie jetzt gerade angesprochen hat, diese große, große Angst, dass sobald irgendeine Form von, nicht mal Frieden, einfach nur Waffenstillstand in der Ukraine ausgehandelt wird, die Deutschen sofort in Moskau anrufen und sagen, super, jetzt können wir ja Nord Stream wieder anmachen und es wäre super, wenn wir wieder billiges Gas kaufen können. Also das fand ich einen interessanten Punkt an der Stelle.
Wir haben halt hier auch in Gesprächen immer wieder gehört, dass hier in Polen der Eindruck entstanden ist, dass eigentlich ausgerechnet der Westen die europäischen Werte vergessen hat, für die es sich lohnt zu kämpfen und dass der Osten, also dass Mittel- und Osteuropa jetzt da allein gelassen werden mit dieser Überzeugung.
Also so, fast so eine Umkehrung von so einem Rollenverständnis eigentlich. Zumindest in der Wahrnehmung hier, das ist ja in Deutschland eine ganz andere, auch in Frankreich wahrscheinlich eine ganz andere, aber so dieses Deutschland, Frankreich, die Länder weiter westlich, das waren die großen europäischen Nationen, das war die Europäische Union, da wollte man rein. Die haben uns erklärt, wie Europa funktioniert. Und jetzt ist dann eben doch so eine gewisse Ernüchterung hier, wie du gesagt hast, weil dieser Eindruck da ist, dass wir denen jetzt erklären müssen, was die europäischen Werte sind und für die muss man auch einstehen. Was wir auch gehört haben, und das habe ich zumindest, du hast es auch in Deutschland wahrgenommen, ich habe es da nicht so sehr gehört, war dieses Aufhorchen bei diesen doch sehr vielen Anschlägen kurz vor der Wahl. München, Aschaffenburg, am Wahlsonntag oder am Samstag davor, diese Messerattacke nochmal am Holocaust-Mahnmal in Berlin.
Das war am Samstag davor.
Wo wir hier mehrfach auch gehört haben, das muss einem doch irgendwie zu denken geben. Nicht, dass es hier konkrete Hinweise darauf gäbe, dass das irgendwie eine russische Sabotageaktion ist. Aber dass es Einmischungsversuche gibt in Wahlen, das wissen wir seit 2016, spätestens seit der Wahl in den USA. Und dass es so eine Häufung an Anschlägen gibt, so kurz vor der Wahl, wo auch ziemlich klar ist, welcher Partei das nutzen würde. Da hatte ich den Eindruck, dass das hier in Polen deutlich sensibler aufgenommen wurde und man deutlich lauter die Frage gestellt hat, ob das nicht auch geplant ist.
Das stimmt. Das waren ganz wenig Artikel, was ich da überhaupt gelesen habe, wo überhaupt ernsthaft diese Frage mal aufgeworfen wurde in Deutschland. Wirtschaft ist das andere große Thema, was für Polen wichtig ist, also wo einfach es entscheidend ist, wie es in Deutschland läuft, eben auch für Polen. Das beobachtet man ja schon von hier in den letzten Jahren mit gewissen Unverständnis, was da in Deutschland passiert.
Also die polnische Wirtschaft ist nach ersten Hochrechnungen im vergangenen Jahr um knapp 3% gewachsen. Das sind etwa 3% mehr als die deutsche. Auch hier merkt man aber natürlich, dass die Krise näher kommt. Also die schwächelnde deutsche Wirtschaft sehen eben auch polnische Produzenten in ihren Auftragsbüchern. Deutschland ist für Polen wichtigster Handelspartner. Polen ist für Deutschland viertwichtigster Handelspartner, noch vor China.
Also es gibt offensichtlich ein ganz starkes polnisches Interesse daran, dass die deutsche Wirtschaft möglichst stark ist, weil man hier einfach davon profitiert.
Und es gibt das Bedürfnis nach einem starken oder zumindest einem stabilen Deutschland oder einer Bundesregierung in der Europäischen Union. Radosław Sikorski, der polnische Außenminister, hat es immer wieder gesagt und sich dann auch immer wieder quasi selbst zitiert, dass er weniger ein starkes als ein untätiges Deutschland fürchtet. Also diese Annahme, die Europäische Union ist ganz, ganz dringend reformbedürftig und das wird nichts, wenn Berlin dann nicht mitzieht.
Das wurde jetzt auch im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft von Polen noch mal sehr deutlich, dass immer wieder betont wurde, Polen kann diese Ratspräsidentschaft ja eigentlich nur zum Erfolg bringen, also wirklich nur was bewegen, wenn es ein eine starke deutsche Regierung gibt. Und das war bisher nicht der Fall. Deswegen hofft man ja auch so sehr darauf, dass das möglichst schnell jetzt geht mit der Regierungsbildung, um möglichst noch ein Zeitfenster zu haben bis Ende Juni, solange wie die Ratspräsidentschaft eben geht, um da noch irgendwas zu reißen.
So, das ist also die Ausgangslage vor der Wahl. Wenn man dann aus Polen nach Deutschland geschaut hat und hat sich die Parteien und die Kandidaten und Kandidatinnen angeschaut, dann gab es eigentlich, muss man eigentlich drum herum reden, einen ziemlich eindeutig polnischen Wunschkandidaten.
Friedrich Merz. Keine Überraschung, denn Friedrich Merz mit seiner CDU gehört schon mal zur gleichen europäischen Parteienfamilie wie Donald Tusk und seine K.O. Dann ist er doch schon aufgefallen im Wahlkampf in den letzten Monaten, dass er relativ häufig Polen besucht hat. Also im Vergleich mit den anderen Kandidaten, zumindest ist es oft. Man hat es auch zum Beispiel an ganz einfachem Beispiel gemerkt. Friedrich Merz macht eine Reise nach Kiew in die Ukraine. Er muss über Polen reisen, über Warschau. Und das heißt, er macht einen Zwischenstopp und trifft hier nochmal Politiker zu Gesprächen. Olaf Scholz macht das Gleiche, tut es aber nicht. Also er hält halt nicht in Polen an.
Agnieszka Wada-Konefau nochmal. Die haben wir natürlich auch nach Friedrich Merz gefragt.
Auch in der großen Rede in Berlin Ende Januar hatte Polen als Partner Nummer 1 noch vor Frankreich erwähnt und dort gesagt, es will auch einen neuen Freundschaftsvertrag mit Polen unterzeichnen. Das sagen sehr selten Kandidaten für diese Stelle.
Diese außenpolitische Grundsatzrede, die Friedrich Merz im Januar gehalten hat, die ist auch hier sehr intensiv wahrgenommen worden. Einerseits, Agnieszka Wada-Konefau hat es gerade angesprochen, dieser Freundschaftsvertrag. 1991 wurde der polnisch-deutsche oder deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag geschlossen. Friedrich Merz hat vorgeschlagen, 35 Jahre danach, das wäre also kommendes Jahr, einen deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag aufzusetzen. Also im Grunde diesen Nachbarschaftsvertrag, dem ein Update zu geben.
Das Ganze so nach dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, ne?
Er hat davon gesprochen, dass er seine ersten Auslandsreisen nach Paris und Warschau machen wird.
Wobei man dazu sagen muss, auch Olaf Scholz hat seine erste Auslandsreise nach Paris und Warschau gemacht. Er war 2 Tage nach Amtsantritt in Paris und 4 Tage später in Warschau. Und jetzt ist die große Frage, wie wird es Friedrich Merz machen? Und daran werden wir ihn dann am Ende messen.
Aber die Hoffnung ist da. Und dann die Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Sicherheitspolitik, Ukraine, Wirtschaft, Europäische Union. Alles, was Friedrich Merz dort sagt, ist aus polnischer Perspektive sind das alles Pluspunkte. Taurus-Marschflugkörper liefern, Regulierung abbauen, Klimaschutz spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Jetzt geht es irgendwie darum, dass die Wirtschaft wieder hochfährt.
Die harte Linie bei der Migration.
Genau, das kommt auch hier lagerübergreifend. Das ist keine Peace-Spezialität. Wir haben schon darüber gesprochen. Auch Donald Tusk fährt das ähnlich. Das wird hier sehr positiv gesehen. Und auch Merz' Aussagen darüber, dass die Europäische Union eben selbstständig, handlungsfähig und auch ein bisschen unabhängiger von den USA sein muss.
Das hat er ja auch jetzt noch mal am Tag der Wahl, am Abend der Wahl noch mal extrem stark betont, dass er eigentlich nicht mehr darauf setzt, dass Europa sich auf die USA verlassen kann beim Thema Sicherheit.
Das geht dann vielleicht den Polinnen und Polen sogar fast ein bisschen weit, ne? Weil die haben ihre komplette Sicherheitsarchitektur nach der Wende auf die USA ausgerichtet. Andrzej Duda war jetzt gerade in Washington und hat sich von Donald Trump ehrlich gesagt ziemlich demütigen lassen, weil er da ewig auf ihn gewartet hat. Und am Ende hatten die irgendwie, ich glaube, 12 Minuten Gesprächszeit. Aber sei es drum, dass da jetzt also ein deutscher Bundeskanzler in Spe irgendwie dasteht, der sagt, wir machen da jetzt was.
Wir müssen jetzt was machen.
Wir haben das verstanden, wir müssen investieren. Sowas wird in Polen halt krass wahrgenommen.
Über die anderen Parteien ist insgesamt sehr wenig gesprochen worden, außer natürlich über eine, aber auch da erst relativ spät, über die AfD. Ich habe ganz oft im Vorfeld schon vor vielen Monaten immer mal gefragt, Leute, wie empfindet ihr das hier eigentlich in Polen, dass die AfD in Deutschland, auch gerade nach den Landtagswahlen letztes Jahr in Ostdeutschland, dass sie so stark abgeschnitten hat? Erstaunlicherweise kam da recht wenig immer. Aber je näher wir dann der Wahl hier gekommen sind, desto deutlicher wurde es dann doch auch schon eben der Aspekt bei der AfD oder die Angst, dass eine Partei in Deutschland immer stärker wird, die ja letztendlich, was die deutsch-polnische Geschichte angeht, doch relativ geschichtsvergessen ist. Also die einfach das, was Deutschland hier oder was Nazi-Deutschland hier in Polen angerichtet hat, eigentlich wie Alexander Gauland ist ja immer auch so schön bezeichnet oder nicht so schön als Fliegenschiss, Vogelschiss der Geschichte.
Genau, also dass es eben gar nicht nur mal um die Frage geht, ob da jetzt irgendwann noch Wiedergutmachung oder Reparationen gezahlt werden, sondern auch das sagte Agnieszka Wada-Konefau im Gespräch, ganz banal die Anerkennung der Geschichte. Ich habe vorher noch ein interessantes Interview geführt mit Rafał Bartek.
Ja, der ist so ein bisschen so der Sprecher oder so ein bisschen für die deutsche Minderheit hier in Polen.
Genau, die sind also vor allem in und um Opole in Westpolen angesiedelt. Bartek sagt, das sind nicht nach der Volkszählung, sondern nach deren eigenen Schätzung etwa 300.000 Menschen in Polen, die sich dieser deutschen Minderheit zugehörig fühlen. Und jetzt war meine Frage, wie steht eigentlich die deutsche Minderheit zur deutschen Politik und auch zur AfD? Ein bisschen, muss ich gestehen, daher kommen, dass es mit Erika Steinbach ja schon mal eine Politikerin gab, damals Vorsitzende im Bund der Vertriebenen, CDU-Politikerin, heute Mitglied der AfD, die sehr stark, sehr nationalistisch, sehr revisionistisch versucht hat, auch mit Hilfe der deutschen Minderheit im Ausland, vor allem in Polen, politisch erfolgreich zu sein.
Was für die deutsche Minderheit natürlich eine unheimlich große Rolle spielt, das ist natürlich die Europäische Union. Für uns, für die Deutschen in Polen, ist die Europäische Union ein Segen. Weil natürlich in dem Moment, wo man in einem anderen Land lebt, die Tatsache, dass man verbunden ist durch eine europäische Idee, bringt auch das mit sich, dass man es näher zu den Verwandten in Deutschland hat, ohne dass man die Grenzen ändern muss. Das ist natürlich für uns unheimlich wichtig. Also bei mir knackst immer, wenn ich dann höre bei der AfD, dass die quasi aus der Europäischen Union weg wollen, dass die eine neue gründen wollen, dann bekomme ich alle, also dann stehen mir die Haare am Kopf, wenn ich an meine Kinder denke, wenn ich an unsere Schüler denke, dass die auf einmal wieder in eine Welt aufwachsen sollten, wo es irgendwie Grenzen gibt, wo es in Mauern gibt und wo wir quasi wieder Pakete vielleicht hin und her schicken. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Es ist jetzt kein Spezifikum der deutschen Minderheit in Polen, diese Angst. Also die haben ja ganz viele andere, wenn tatsächlich in Europa wieder Grenzen wären.
Auf jeden Fall. Ich möchte auch nicht, dass das so verstanden wird, dass ich gedacht habe, die deutsche Minderheit, das ist doch, die wählen doch alle AfD. Weil deswegen habe ich ja angerufen und nachgefragt.
Ja, gut. Haben wir das mal geklärt.
Ich dachte, wir bauen diesen kleinen Exkurs ein. Ich fand's interessant.
Und dann kam der Sonntag, der Wahlsonntag, 23. Februar, an dem in Deutschland gewählt wurde.
Nee, nicht nur in Deutschland.
Ach Martin, jetzt muss Martin erstmal von seinem Trauma berichten.
Ich muss es kurz sagen, ich durfte nicht wählen. Es ist genügend über Deutsche im Ausland, die nicht mitwählen konnten, weil ihre Wahlunterlagen nicht angekommen sind, berichtet worden. Ich will jetzt auch gar nicht da wegen mir so einen Riesenfass aufmachen. Ich finde es tatsächlich einfach auf einer politischen Ebene skandalös. Ich finde es einfach nicht akzeptabel, dass eine Wahl so organisiert wird, dass von vornherein klar ist, dass viele Menschen nicht mit teilnehmen können, weil wir nicht in der Lage sind, über die Bürgerämter, über quasi die Druckereien mit den Wahlzetteln und dann die Post, das vernünftig abzuwickeln. Wir zeichnen auf am Dienstag nach der Wahl. Bis heute ist dieser Brief nicht
angekommen. Ich wollte gerade fragen, ob das eigentlich jemals angekommen ist.
Nope, nichts. Gut, danke, dass ich jetzt mal kurz Frust ablassen durfte. Die wählen durften, haben gewählt. Das Ergebnis kennen wir. Jetzt sollte man meinen, dass das aus polnischer Perspektive Grund zur Freude ist. Und jetzt sollte man meinen, damit haben wir zumindest gerechnet, dass es auch sehr schnell Reaktionen, Gratulationen gibt. Aber Christine hat es vorhin schon angedeutet, war nicht so.
Nee, aber auch am nächsten Tag kam nichts und es kam nichts und kam nichts. Und
nicht nur nicht von Tusk.
Stimmt.
Also die komplette erste Reihe hat sich nicht gemeldet. Was es natürlich gab, war Arkadiusz Mularczyk, der PiS-Beauftragte für die Reparationsforderung, der noch am Sonntagabend dann sofort getwittert hat, dass ja jetzt die Anti-Reparationskoalition von Olaf Scholz nicht mehr da sei. Und jetzt sei also auch mit Donald Trump als neuem Präsidenten im Weißen Haus, wäre jetzt der Moment, nochmal diese Reparation zu fordern. Das ist aber auch eher ein Signal nach innen.
Ja.
Es gab Krzysztof Brejza. Der gehört zur Bürgerkoalition von Donald Tusk, sitzt allerdings im Europaparlament und hat am Sonntagabend noch ein Video gepostet, auch mit Musik im Hintergrund. Der hat den Wahlausgang so kommentiert. Heute kann man sagen, dass die Russen in Deutschland verloren haben. Die AfD hat die Wahl nicht gewonnen. Das ist ein großer Erfolg der demokratischen und rationalen Kräfte von CDU und CSU, die aus der gleichen Familie wie wir, der EVP, kommen. Das garantiert eine pro-polnische, pro-europäische Politik und ein Bündnis mit Frankreich. Eine gute Wahl Deutschlands, der Traum aller Russo-Konservativen, wurde nicht wahr.
Das fand ich wirklich interessant, dass man aus polnischer Perspektive solche Angst hatte, dass die russische Wahl beeinflusst, oder dass der Einfluss Russlands auf die deutschen Wahlen so groß hätte sein können, dass die AfD stärkste Kraft wird.
Es hat ein bisschen gedauert. Am Montag, am frühen Nachmittag, hat sich Schimon Hoeven ja zu Wort gemeldet. Das war, würde ich sagen, der erste Spitzenpolitiker.
Also der Sejm-Marschall, Schimon Hoeven, ja, der Vorsitzende des polnischen Parlaments.
Hoeven hat sich im Grunde überhaupt nicht geäußert zum CDU-Erfolg. Er hat sich überhaupt nicht zu Friedrich Merz geäußert, sondern ausschließlich zur AfD. Und das dann doch deutlich kritischer als Krzysztof Brejza, den wir eben gehört haben. Wir sehen, was in Deutschland passiert ist, wo eine deutlich pro-russische Kraft, die AfD, in ihrem Programm eine Wiederbelebung der Beziehungen mit Russland stehen hat, dass Deutschland daran verdienen soll. Haben Sie gehört, was die AfD zum Thema Nord Stream und Sanktionen gegen Russland sagt? Sie haben gehört, dass die AfD Ostdeutschland als Mitteldeutschland bezeichnet, denn Ostdeutschland ist für sie in Polen? Frau Weidel spricht über polnische Ortschaften mit ihren deutschen Bezeichnungen. Das, was gerade passiert ist, ist wichtig, obwohl sie nicht Teil der Regierung werden. Aber sie werden Oppositionsführer und das ist eine wichtige Position in der Demokratie. Daraus geht man oft als Sieger aus der nächsten Wahl hervor.
Ich war bei dem, was er sagte, so ein bisschen, habe ich aufgehorcht. Ist die AfD Ostdeutschland als Mitteldeutschland bezeichnet und Ostdeutschland ist für sie in Polen. Also das habe ich bei der AfD jetzt nicht explizit gehört. Weiß ich nicht, wo er das her hatte. Es haben sich noch andere Stimmen der Peace geäußert, relativ früh. Unter anderem Szymon Szynkowski-Vincenc, der war zunächst stellvertretender Außenminister der Peace und später auch Europaminister. Und der sagte sowas in der Art, dass das war zwar ein erwartbares Ergebnis laut der Umfragen, aber es sei eben kein gutes Ergebnis für Polen, denn die CDU habe gewonnen und die wird wahrscheinlich ja mit in eine große Koalition gehen mit den Sozialdemokraten und da wird man eben die Fehler der Migrationspolitik, die dort schon gemacht wurden, wiederholen.
So, sobald die SPD dabei ist, ja, ist es aus Peace-Sicht eigentlich schon verloren. Ich fand interessant, dass Szynkowski-Vincenc sagte, als früherer Europaminister, dass die EU-Kritik der AfD, das sei ja in Ordnung. Das ist ja auch in etwa die Linie, die Peace fährt. Mhm. Aber eben dieses Russland-fokussierte, pro-russische, damit kann man eben hier in Polen gar nichts anfangen. Das sei inakzeptabel. Und seine Prognose war, dass diese Regierung jetzt mit Friedrich Merz nicht halten wird.
Und dann
kam Donald Tusk am Montagabend.
24 Stunden nach der ersten Prognose.
Also während aber gleichzeitig, und das war eben das, was bei uns die Verwirrung erzeugt hat, gleichzeitig schon intensiv berichtet wurde am Wahlabend. Also es gab hier Sondersendungen im polnischen Fernsehen. Na gut, auf jeden Fall hat er dann irgendwann geschrieben.
Irgendwann hat er geschrieben, genau. Und er schrieb auf Englisch: It is not an easy task today to beat the populace in the elections. I know something about it. My sincerest congratulations, dear Friedrich Merz. Also er hat es auch, also sincerest congratulations, alles fein. Er hat es wirklich kurz und knapp gehalten und den Fokus aber tatsächlich auch auf den Sieg über den Populismus, über die Populisten gelegt.
Die Erkenntnis für mich ist, dass unsere innenpolitischen Debatten in Deutschland nicht innen drin bleiben. Das wird wahrgenommen.
Das bestätigt sich auch bei den Menschen, die wir hier rund um die Bierhalle mal befragt haben.
Andrzej haben wir hier getroffen. Und Andrzej hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Wenn CDU und CSU zusammen mit SPD keine handlungsfähige Regierung schaffen, dann wird die AfD die nächste Wahl gewinnen. Das wäre sehr schlecht, weil es nicht nur eine Antisystempartei ist, sondern auch eine experimentelle Partei. Eine ohne Antworten, die sich nur auf der Ebene der gesellschaftlichen Erwartungen bewegt. Sie wird weder Wirtschafts- noch Migrationsprobleme lösen. Die CDU ist eine pro-polnische Partei. Wenn jemand 1989 für uns die Daumen gedrückt hat, dann war das Helmut Kohl. Ich hoffe also, das wird eine gute Zusammenarbeit und ich hoffe, Friedrich Merz wird von dem Mann in Washington ernst genommen. Er ist 2 Meter groß. Das kann auf Trump schon Eindruck machen. Wir leben ja in merkwürdigen Zeiten.
Wichtiges Argument, die Körpergröße. Ola hat auch, guckt eher beunruhigt auf diesen Wahlausgang in Deutschland. Ich weiß, dass die Partei gewonnen hat, die mal Angela Merkel vertreten hat. Und ich finde die Tatsache bedrohlich, dass eine Partei mit Hitler-Ansichten auf dem 2. Platz gekommen ist. Das ist sehr beunruhigend, wenn es um die Situation in Europa geht.
Hitler-Ansichten ist übrigens kein Übersetzungsfehler.
Nein, das hat sie so gesagt.
Und wir haben Maciej getroffen. Also ich hatte das Gefühl, er hatte eher so ein bisschen Mitgefühl.
Tamten był trochę taki trochę mięciutki, wydaje mi się, szczerze mówiąc.
Der frühere Kanzler war meiner Meinung nach weich. Ich denke, der neue wird eine stärkere Hand haben. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich habe gelesen, dass es mit Deutschland in Europa bergab geht. Und früher konnte man Deutschland als Vorbild nehmen. Ich wünsche den Deutschen, dass sie wieder aufsteigen.
Żeby jednak pieli się do góry.
Danke, Maciej.
Danke.
Polen blickt zufrieden auf die Wahl in Deutschland. Die russlandfreundliche AfD ist nicht stärkste Kraft geworden und der nächste Kanzler heißt sehr wahrscheinlich Friedrich Merz. Das kommt hier in Polen erstmal gut an. Bei vielen Themen wie Wirtschaft, Migration und Sicherheitspolitik scheinen Tusk und Merz auf einer Welle zu schwimmen.
Vor allem aber in Sachen Sicherheitspolitik sind die Erwartungen an ihn groß. Das liegt auch an der aus polnischer Sicht schwachen Performance des Vorgängers Olaf Scholz. Sein Zaudern, sein Rumscholzen habe wertvolle Zeit gekostet. Und jetzt soll Deutschland zusammen mit Polen innerhalb der EU Führung übernehmen und endlich ins Machen kommen.
Eine stabile, unionsgeführte Bundesregierung soll also der Gamechanger sein, so die Hoffnung vieler hier. Friedrich Merz könnte eine starke europäische Verteidigung entscheidend voranbringen. Zumindest hat er sich im Wahlkampf immer wieder so geäußert.
Nur, jetzt müssen den Worten auch Taten folgen. Polen setzt auf eine schnelle Regierungsbildung in Deutschland, um noch bis zum Ende von Polens EU-Ratspräsidentschaft den Weg für höhere europäische Verteidigungsausgaben freizumachen und damit dann in den NATO-Gipfel Ende Juni zu gehen.
Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge von In Polen. Und jetzt euch allen einen fröhlichen Twisted Czwartek, einen fröhlichen fetten Donnerstag mit haufenweise Pączki, also Pfannkuchen oder Berlinern oder wie auch immer ihr die Dinger nennt. Eine gemeinsame Tradition in Deutschland und Polen, bei der man am letzten Donnerstag vor der Fastenzeit nochmal richtig reinhauen darf. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.